Führung to go. Schulpsychologie für Schulleitung. Dies ist ein Podcast des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode dieses Podcasts mit kompaktem schulpsychologischem Know-how für schulische Führungskräfte. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute als Host bin ich hier im Einsatz. Manuel Lillich ist mein Name. Ich bin aber nicht allein. Ich habe zu einem wichtigen Thema zwei Kolleginnen. Und zwar einem wichtigen Thema, das in Schule große, große Auswirkungen hat und auch eine weite Verbreitung leider Gottes erfahren hat. Es geht nämlich heute um das Thema Schulabsentismus. Zu dem Thema sind zwei Kolleginnen hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen euch beiden, die sich deutlich besser mit dem Phänomen auskennen als ich. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, mit euch heute hier in den Austausch gehen zu können. Stellt euch bitte mal kurz vor.
Ja, hallo, wir freuen uns, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Hanna Dorscheid, ich bin Schulpsychologin am Beratungszentrum in Idar-Oberstein und genau, ich habe noch meine Kollegin dabei.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Lena Kleine-Bühning. Ich bin Schulpsychologin in Koblenz und ich bin froh, dass wir heute über das Thema ins Gespräch kommen können.
Was hat euch eigentlich bewegt, hier in den Podcast zu kommen zu diesem Thema?
Schulabsentismus ist irgendwie für mich, und ich glaube, da spreche ich so ein bisschen für uns beide, ein Thema, was uns irgendwie am Herzen liegt, weil wir merken, dass es im Moment auch ein Thema, was total viel Bedarf an Schulen weckt. Es kommt gerade in den Einzelfällen viel auf uns zu. Und wir merken, das ist einfach ein Thema, was brennt.
Genau, wir merken, es ist ein Thema, das brennt. Und gleichzeitig nehmen wir auch wahr, dass da Schulleitung eine ganz große Rolle spielt. Und deshalb kam uns so die Idee, weil ihr ja da den Podcast habt, da vielleicht auch mal eine Folge zu aufzunehmen.
Ja, sehr, sehr schön. Wie groß ist das Problem in Zahlen? Habt ihr da was Belastbares?
Also wenn wir in die Forschung schauen oder so in die Literatur, ist es immer total schwierig, da greifbare Zahlen zu benennen, weil wir ganz viele verschiedene unterschiedliche Strukturen haben oder auch Konzepte, die Schulabsentismus beschreiben, und wir deswegen keine Zahlen klar benennen können. Wir können uns ein bisschen vielleicht an Zahlen orientieren, wenn es ums Thema Schulabbrüche geht, weil das ja häufig eine Folge von Schulabsentismus ist. Aber dass wir jetzt klar sagen können, so und so viel Prozent, das ist schwierig. Was wir allerdings wissen, ist, dass Corona die Zahlen vermutlich deutlich in die Höhe getrieben hat, also vielleicht sogar verdoppelt hat.
Ja, wir nicken hier beide. Ich glaube, das ist auch was, was unsere gefühlte Empirie nochmal unterstreicht, nämlich, dass es einfach zahlenmäßig mehr geworden ist an den Fällen, die an uns herangetragen werden. Ja.
Genau.
Bevor wir jetzt auch, Hanna, du hast es schon angesprochen, über die wichtige Rolle sprechen, die Führungskräfte in diesem Zusammenhang spielen, lasst uns doch erstmal drüber sprechen, worum es da überhaupt geht. Ich könnte mir vorstellen, in dem einen oder anderen Kopf sind jetzt so Fantasien von Menschen, die Schule schwänzen, ja, die der Schule fernbleiben, weil es ein attraktives Alternativprogramm gibt, ja, Freundinnen und Freunde, die irgendwo aus irgendwelchen Gründen Zeit am Vormittag haben und die vielleicht am Bahnhof verbringen oder sonst irgendwo, ja, aber das wird ja dem Phänomen und dem Titel gar nicht gerecht, so, ne? Es ist ja komplexer und vielschichtiger. Wollt ihr da ein bisschen einsteigen?
Ja, gerne. Also das, was du angesprochen hast, dieses Schuleschwänzen, das ist eine Form von Schulabsentismus neben ganz vielen anderen Formen. Also es gibt auch noch die Schulangst, also dass Kinder oder Jugendliche der Schule fernbleiben, weil sie eine Angst davor entwickelt haben, die irgendwie mit der Schule zusammenhängt. Es gibt das Phänomen, dass da auch Eltern eine Rolle mitspielen, also dass irgendwie dann das häusliche Umfeld so gestrickt ist, dass die Kinder und Jugendlichen eher zu Hause gehalten werden, statt in die Schule geschickt werden. Magst du noch was ergänzen, Lena?
Ich glaube, das Wichtigste, und das kommt ja bei dem, was du gesagt hast, schon raus, es ist wahnsinnig komplex. Wir können irgendwie Typen feststellen, zum Beispiel schulängstliche Sachen, wie du gesagt hast, oder trennungsängstliche Thematiken, dann schwänzen. Aber das Wichtigste ist, wir können es nicht ganz klar trennscharf machen. Ich glaube, das Wichtigste ist, auf dem Schirm zu haben, es gibt wahnsinnig viele Faktoren und wahnsinnig viele Ursachen oder aufrechterhaltene Faktoren, die Schulabsentismus bedingen können.
Ich muss an einen jungen Mann denken, den ich mal in der Beratung hatte. Bei dem fing das so an, dass er krank war für 2 Wochen oder so und dann die Idee hatte, wenn ich wieder in die Schule einsteige, möchte ich fachlich einen guten Anschluss wieder finden. Und sein Problem, was ihn eigentlich von der Schule ferngehalten hat, war, dass er ein etwas zielloses und ein bisschen chaotisches Lern- und Arbeitsverhalten dann hatte. Der hat sich also daheim hingesetzt und hat sich wirklich wild durch die Lehrbücher durchgelesen und gearbeitet, ohne genau den Andock an den Unterricht zu haben, ohne genau zu wissen, was wurde denn wirklich gemacht, was wird denn gebraucht an der Stelle. Und in dieser Arbeit blieb er der Schule fern, immer in dem Versuch, ich muss es doch aufarbeiten und ich habe diesen großen Berg vor mir und genau das hat ihn ferngehalten von Schule. Das fand ich insofern einen interessanten Fall, als da ja genau eine gegenteilige Motivation war. Der wollte ja nicht wegbleiben, der wollte ja wieder zurück, hat aber diese Kurve nicht gekriegt.
Ja, ich finde, das Beispiel zeigt auch sehr schön, dass es eben nicht per se um Schule schwänzen im Sinne von ich habe keine Lust auf Schule und bleib zu Hause geht, sondern dass das eben sehr viel komplexer ist und es ganz viele Fälle gibt, die ganz, ganz unterschiedlich gelagert sind.
In dieser Komplexität und Vielschichtigkeit, wann sollte Schule darauf reagieren, wenn jemand nicht kommt? Oder Vorstufen von Nichtkommen, was man ja auch zu Schulabsendeverhalten dazuzählen kann. Was würdet ihr sagen? Wann reagiert Schule am besten?
Ich glaube, was wir immer versuchen zu predigen, ist, jeder Schultag zählt, also wirklich möglichst früh, vielleicht sogar nicht jeder Schultag, sondern jede Schulstunde zählt, also wirklich möglichst früh schauen, haben wir das überhaupt auf dem Schirm, dass der Schüler, die Schülerin nicht da ist, um dann möglichst früh intervenieren zu können. Also wirklich zu schauen, sind einzelne Stunden, die geschwänzt werden oder gibt es irgendwie eine Form von Muster?
Genau, also je früher reagiert wird, desto besser, weil was man feststellen kann, ist, dass halt doch sehr schnell auch eine Chronifizierung von dem Schulabsendenverhalten eintritt.
Und wenn wir jetzt die Variante von nicht zur Schule gehen, als eine starke Ausprägung von schulabsentem Verhalten anschauen, Chronifizierung hat auch was mit Gewohnheit zu tun, gell? Also in dem Moment, wo ich mich mal dran gewöhnt habe, dass ich nicht zur Schule gehe morgens, dass ich nicht aufstehe, sondern vielleicht ausschlafe oder was auch immer, ne? Im Einzelfall in dem Moment ist es schwer ja auch wieder den Weg zu verändern.
Genau, mit Gewohnheiten und auch mit Hürden, die sich aufbauen. Also je länger ich dann zu Hause bleibe, desto größer wird die Hürde, wieder in das Unbekannte, ins Schulsystem zu gehen, weil da ja auch ganz viel passiert ist in der Zeit, in der ich nicht in der Schule war.
Und was sagen die Mitschülerinnen, Mitschüler, was sagen die Lehrkräfte zu mir, wenn ich wieder da bin? Welche Sprüche kriege ich vielleicht? Ja, das sind die Ängste im Kopf unter anderem. Und dann ist es natürlich eine Pseudolösung, da nicht hinzugehen, sich dem nicht auszusetzen.
Und du hattest gerade schon angesprochen, so auch die Vorstufen in Anführungsstrichen von Schulabsentismus im Blick zu halten. Also wenn wir es ganz genau nehmen würden oder wenn wir es wirklich mal so auf die Spitze treiben, dann könnten wir auch schon von Verhaltensauffälligkeiten oder von ich sag mal, vielleicht dem Kopf auf dem Tisch oder den einzelnen Verspätungen davon sprechen, dass ein Schüler so langsam schulabsent wird. Also er zeigt so nach und nach Verhaltensweisen, die ihn immer weiter aus der Schule raustreiben oder auch rausdrücken.
Okay, ich habe jetzt verstanden, es geht darum, früh zu bemerken, dass schulabsentes Verhalten beginnt, dann auch früh zu handeln als Schule und dass wir dabei nicht nur das komplette Fehlbleiben uns angucken, sondern wie du eben sagtest, Lena, auch so Zeichen von ich entferne mich von Schule in den Blick nehmen. Wann ist jetzt der Punkt, in dem Schulleitung eine Rolle spielt?
Also wir haben ja häufig den Fall, dass die Klassenleitung als erstes bemerkt, da ist ein Kind nicht da oder dem Kind geht's nicht gut oder der Schülerin, dem Schüler. Ich würde sagen, ab dem Punkt, wo Schulleitung ins Boot kommt oder die Rolle, die Schulleitung da übernehmen kann, ist vor allem die Rolle, dass sie Klassenleitung stützen kann. Also zum Beispiel Rahmenbedingungen irgendwie gut im Blick zu haben, die Lehrkräfte, Klassenleitungen stützen können, Fehlzeiten gut im Blick zu behalten, damit die schnell und frühzeitig reagieren können. Und auch eben Rahmenbedingungen schaffen, in denen zum Beispiel so Ursachen oder aufrechterhaltende Faktoren gut und schnell identifiziert werden können. Also im ersten Schritt geht es darum, als Schulleitung für Lehrkräfte einen guten Rahmen zu schaffen.
Genau, die Rahmenbedingungen zu schaffen und eben dafür zu sorgen, dass es schulspezifische Absprachen gibt, wie mit dem Thema Schulabsentismus an der speziellen Schule umgegangen werden soll.
Weil ich glaube, was häufig so ins Gespräch kommt oder wann Schulleitung häufig ins Gespräch kommt, ist, wenn rechtliche Schritte eingegangen werden, wenn zum Beispiel eine Attestpflicht verhangen wird oder wenn es dann später im weiteren Verlauf darum geht, beispielsweise den Maßnahmenkatalog in den Blick zu nehmen. Aber ich denke, dass Schulleitung auch schon viel früher gut im Bilde sein sollte, welche Schritte da gegangen werden können. Mhm.
Wir sind jetzt gerade in dem Feld Intervention, ne? Wenn da ein Problem aufgetreten ist, was können wir tun? Gibt es dazu noch was zu sagen, was wir noch nicht gesagt haben?
Vielleicht kann man das noch ein bisschen bildlicher machen. Also ich glaube, Schulleitung kann gut den Staffelstab sozusagen in der Hand behalten. Von dem sprechen wir immer ganz gerne, weil häufig sehen wir das bei Fällen, die gerade auch an uns herangetragen werden, der Staffelstab, also irgendwie so die Aufgabenverteilung, total wir ist, dass nicht ganz klar ist, wer macht jetzt hier eigentlich was. Und ich glaube, da kann Schulleitung super strukturierend auch Klassenleitungen oder Fachlehrkräften unter die Arme greifen, um da eine Struktur einfach reinzubekommen.
Das ist interessanterweise ein Link zu vielen anderen Anfragen, die wir aus Schulen haben und auch innerhalb dieser Staffel unseres Podcasts zu der Episode Führen von Gruppen, dass dieses Thema der Zuständigkeit, der Verantwortungsklärung etwas ist, in dem Schule in vielen Fällen sehr viel gewinnen kann, wenn man das mal klar macht miteinander und so vereinbart, dass es auch in die täglichen Abläufe passt.
Und es nimmt auch einfach viel Unsicherheiten. Also weil genau diese Frage, ab wann ist das denn jetzt Schulabsentismus, ab wann muss ich reagieren? Wenn ich das schulintern für mich so ein bisschen geklärt habe, kann ich das aus einem akuten Fall rausnehmen und muss mich damit gar nicht mehr beschäftigen.
Mhm. Super. Und das ist die eine Seite der Medaille, handlungsfähig sein, wenn es drauf ankommt, wenn Not an Mann oder Frau ist oder das zumindest am Horizont erscheint, wenn wir noch in die Phase davor gehen und uns die Prävention angucken. Ich habe immer den Christian Drosten im Ohr aus seinem Podcast während der Corona-Zeit, der ganz häufig gesagt hat, there is no glory in prevention. Und nichtsdestotrotz ist Prävention ja genau der Punkt, an dem man das Spiel gewinnt. Was sollte man und vor allem Schulleitung aus eurer Sicht im Bereich der Prävention tun?
Also was man da vielleicht erstmal sagen kann, was ich finde, was ein sehr entlastender Gedanke ist, ist, dass durchaus ganz viele Dinge, die Schulen sowieso schon zur Prävention tun, also auch so alles, was unter den Bereich Primärprävention, Gewaltprävention fällt, dass das häufig auch schon mitwirkt, wenn es um die Prävention von Schulabsentismus geht, dass man vielleicht erst so ein bisschen unspezifisch gesagt, also es gibt auch wenig, was jetzt spezifische Prävention von Schulabsentismus betrifft, also dass man sagt, das ist jetzt speziell präventiv gegen Schulabsentismus, sondern es geht eher darum, allgemein eine Haltekraft zu erzeugen in der Schule und ein gutes Schulklima zu haben, und da spielt halt ganz viel mit rein, was Schulen sowieso auch schon im Bereich Prävention tun.
Das passt genau zu dem, was ihr eben sagtet, dass das Ganze multifaktoriell ist. Es nicht den einen Auslöser gibt, ja. Manchmal gibt es in einem Einzelfall Auslöser, die ein bisschen mehr ins Auge stechen oder so, aber trotzdem ist es ja immer ein Geschehen, in das ganz vieles hineinspielt. Und bei den Schulabsentismusfällen, mit denen ich in der Beratung betraut bin, merkt man häufig, dass genau diese Bindekraft, diese Haltekraft ganz gering ausgeprägt ist, wenn ich die Schülerinnen und Schüler frage, wie ist denn deine Beziehung in die Schule hinein, zu den Lehrkräften, zu den Mitschülerinnen und Mitschülern? Und man merkt, da ist gar nicht so viel. Da ist nichts, was zieht. Ja, das ist dann eine Konstellation, in der man leichter rausdriftet aus Schule und natürlich schwerer wieder zurückfindet. Weshalb ich den Punkt ganz wichtig finde, den du eben angesprochen hast, Hanna.
Ich glaube, da kann man immer gut von Push- und Pull-Faktoren sprechen, also ein bisschen den Blick darauf werfen, was Schülerinnen und Schüler auf der einen Seite rausdrückt, also rauspusht aus der Schule. Das können sowas wie Gewaltvorfälle oder auch Mobbing oder schlechte Schulleistungen oder ähnliches sein. Also da auf der einen Seite präventiv auch ein bisschen drauf zu schauen und auf der anderen Seite die Pull-Faktoren im Blick zu behalten. Also zu schauen, was zieht Schülerinnen und Schüler raus. Also gerade da sind wir dann vor allem so im jugendlichen Bereich, sind es die Peers, also die Gleichaltrigen, die irgendwie einen großen Kraftakt darauf geben, die Zeit draußen, wie du vorhin gesagt hast, am Bahnhof zu verbringen, oder gibt es andere Faktoren wie familiäre Umstände, die ein Kind oder einen Jugendlichen aus der Schule rausziehen? Also das finde ich immer ein schönes Modell zu gucken, gibt es Push- oder Pull-Faktoren, denen wir vielleicht auch schon präventiv begegnen können?
Ich finde das ein ganz tolles Modell für dieses Phänomen oder dieses Bündel an Phänomenen, mit dem wir es hier zu tun haben, dass man immer beide Faktoren gleichzeitig miteinander betrachtet. Gerade für Führungskräfte in Schule, die, wie ihr vorhin sagtet, ja häufig ins Boot kommen, erst wenn es darum geht, Maßnahmen einzuleiten, die klassisch zu diesen Push-Faktoren gehören. Wir schieben jetzt das Kind in Schule, weil es Schulpflicht hat. Das hat ja auch eine gute Berechtigung erstmal. Aber wenn nicht gleichzeitig etwas ist, was das Kind in Schule hält, vielleicht sogar Dinge sind, die das Kind aus Schule rausdrücken, ja, weil es unangenehme soziale Erfahrungen macht oder sonst irgendwas, dann ist die Frage, ob diese Maßnahme alleine überhaupt gut wirken kann. Und ich glaube, so ein Push-Pull-Modell, das sagt uns ganz klar, guckt auf alle Faktoren, die ihr beeinflussen könnt, und versucht, alle Rädchen in die Richtung zu drehen, dass Schulbesuch für die Person wieder möglich und sinnvoll und vorstellbar wird. Ja, weil diese Druckschiene allein, die funktioniert halt nicht immer. Und ich finde es ganz wichtig, dass Führungskräfte das auf dem Schirm haben und gegebenenfalls auch, wenn sie merken, dass einzelne Kolleginnen und Kollegen nur auf eine Karte setzen, dann das Bild nochmal ein bisschen weiten können und sagen, was haben wir denn in einem anderen Bereich, was wir auch noch tun können, ergänzend.
Genau, und ich denke, das ist ganz wichtig, also da auf dem Schirm zu haben, es ist ein komplexes Phänomen. Wir haben kein Schema F. Das wünschen wir uns zwar manchmal und das wäre vielleicht auch schön, weil es irgendwie effizient klingt, aber das haben wir nicht. Und das ist ein Thema, was uns am Herzen liegt, weil wir sagen, wir müssen da irgendwie kreativ werden und wir müssen da für jedes Kind ein Stück weit einen eigenen Plan schmieden.
Und das ist fast schon das perfekte Stichwort für die Überleitung dazu, welche Unterstützung bei dem Schmieden des individuellen Plans für Schulen zur Verfügung steht. Wir haben eben schon davon berichtet, dass wir ein Teil dieses Unterstützungssystems sind, nämlich in der Schulpsychologie mit unserer Beratung. Und auch wenn Führungskräfte, an die wir uns hier richten, nicht in jedem einzelnen Fall dann in der Beratung mit am Tisch sitzen werden, so ist es doch, glaube ich, wichtig für diese Zielgruppe auch zu wissen, was bietet Schulpsychologie da an, um an der richtigen Stelle das auch eben als eine Idee ins eigene System einspeisen zu können. Wollt ihr so ein bisschen mal skizzieren, was wir da tun?
Ja, gerne. Also eine Sache, die wir tun, ist, dass wir auch Fortbildungen zu dem Thema anbieten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das haben wir ja eben auch schon rausgestellt. Einfach, dass ich Wissen zu dem Thema habe und dadurch vielleicht auch schneller erkenne, hier, das läuft jetzt in die falsche Richtung und dadurch kann ich schneller gegensteuern. Also das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und was wir auch anbieten, was vielleicht vor allem auch für Führungskräfte interessant ist, dass wir auch so eine Prozessbegleitung machen und auch eben dann mit dem Auge der Schulentwicklung drauf schauen, naja, was braucht's vielleicht hier am System an Strukturen, an klaren Absprachen, wie gehen wir als Schule mit dem Thema um?
Und ein großer Punkt ist, finde ich, immer beim Thema Schulabsentismus, wen habe ich da in Kooperation? Also wir haben die Schulpsychologie, uns als Beratungsstelle, die man anfragen kann, in beispielsweise Einzelfällen, aber eben, wie du gerade auch gesagt hast, Hanna, für zum Beispiel eine Prozessbegleitung. Aber wen haben Schulen darüber hinaus auch? Da gibt es ein ganz großes Feld, mit dem man sich aufstellen kann, um sich da so ein bisschen besser zu wappnen und auch eben ein Thema vielleicht ein bisschen leichter zu machen, was sehr kräftezehrend manchmal sein kann und viel Geduld braucht. Und da die Last auf mehreren Schultern zu verteilen, das kann manchmal hilfreich sein.
Wie komme ich als Führungskraft in Schule an dieses Feld dran, an diese weiteren Unterstützerinnen und Unterstützer?
An vielen Stellen gibt es so regionale Arbeitskreise, die sich mit dem Thema beschäftigen, weil es auch nicht nur für Schulen Thema ist, also auch die Bußgeldstellen oder die Gesundheitsämter, die da ja auch an vielen Stellen mitwirken, die sehen auch, dass das Thema eine zunehmende Relevanz hat und dadurch bilden sich an vielen Stellen regionale Arbeitskreise, wo man sich vernetzen kann. Wenn das jetzt in irgendeiner Region nicht der Fall ist, hat man aber auch jederzeit die Möglichkeit, da Kontakt aufzunehmen und sich zu überlegen, wen brauche ich denn hier mit am Tisch, um so einen Fall gut managen zu können und dann die auch einfach anzufragen und mal nachzuhören, ins Gespräch zu kommen. Also da haben wir immer diesen Grundsatz in der Schulpsychologie: Kennen kommt vor Kooperation. Also sich erstmal kennenzulernen, um dann eben bei einem Fall besser zusammenarbeiten zu können.
Und vielleicht ist ja auch die Schulpsychologie der erste Ansprechpartner, weil wir häufig dann auch in Arbeitskreisen sitzen und da drüber Bescheid geben können.
Und wie ich euren Äußerungen eben entnehme, wir SchulpsychologInnen halt auch an verschiedenen Stellen im System eine Unterstützung bieten können. Ja, sowohl wenn ich jetzt auf das Phänomen schulweit drauf gucke, als Schulleitung, als Steuerungsgruppe oder wie auch immer, als auch wenn ich einen konkreten Fall habe, wo eine Schülerin, ein Schüler eben absentes Verhalten zeigt und wir uns fragen, was können wir in diesem speziellen Fall denn für Rädchen drehen, um die Wahrscheinlichkeiten hier in eine günstige Richtung zu verändern. Auch da sind wir ansprechbar und sitzen vielleicht dann sogar am Schluss mit der Klassenleitung, mit den Eltern und der Schülerin beziehungsweise dem Schüler zusammen und denken über Lösungen nach und bringen hier halt auch unsere Expertise ein.
Genau.
Dies ist ein To-Go-Podcast und Sie haben jetzt zum Thema Schulabsentismus die To-Go-Variante bekommen. Angenommen, Sie haben Lust auf das Drei-Gänge-Menü, wollen sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, tiefer in die Thematik eintauchen. Wo können die Führungskräfte das denn bekommen?
Ich glaube, ein erster guter Schritt ist das, was Hanna gerade auch schon meinte, sich in irgendeiner Form informieren. Und das kann man ganz gut bei uns auf dem Bildungsserver auf der Schulpsychologie-Seite zum Thema Schulabsentismus. Da gibt's erste kleine, ich sag mal, Häppchen als Videos, wo es viel Wissenswertes gibt. Und das bietet schon mal einen guten Grundstein, um sich darüber zu informieren und auch schon mal so ein bisschen in so einen Handlungsleitfaden reinzuschnuppern. Das ist da auch möglich. Da gibt's den Trierer-Leitfaden, der schon mal auch vielleicht für die eigene Schule erste Ideen gibt. Und ich denke, das ist ein erster guter Schritt, in das Thema einzusteigen.
Die Links packen wir in die Shownotes. Super. Famous last words. Wenn ihr zu dem Thema noch was loswerden wollt in Richtung der Führungskräfte im Land, habt ihr jetzt noch die Chance.
Ich glaube, Schulabsentismus braucht jemanden, der sich dafür so richtig einsetzt. Also es klingt ein bisschen pathetisch, aber ich habe ganz oft das Gefühl, man muss mit Herz dabei sein. Und ich glaube, viele Lehrkräfte oder auch Schulleitungen, die möchten ja für Schülerinnen und Schüler da sein, die möchten, dass sie jeden Tag kommen. Und das so als Grundgedanke dafür zu nutzen, wie man die Arbeit im Rahmen Schulabsentismus umsetzt. Ich glaube, das ist total wichtig, um die Geduld nicht zu verlieren und dran zu bleiben.
Und im Einzelfall eben wirklich kreativ zu denken und auch mal einen Weg zu gehen, wo man denkt, naja, was bringt das jetzt, wenn der Schüler eine Stunde in der Woche kommt? Das ist vielleicht der erste Gedanke. Aber sich dann klar zu machen, naja, eine Stunde ist besser als keine Stunde. Und das ist auch schon ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das ist eben dieses kleinschrittige Vorgehen. Das ist manchmal frustrierend, aber ein Schritt ist besser als kein Schritt.
Da haben Führungskräfte aus meiner Erfahrung auch die wichtige Funktion, Kolleginnen und Kollegen zu helfen, Geduld zu wahren, wenn man von dem eigentlichen Ziel noch so weit entfernt ist, aber sich klar zu machen, ja, wir sind auf einem Weg, das ist ein Weg und den können wir auch nicht beliebig beschleunigen. Das ist eine wichtige Funktion, die Führungskräfte da auch ausüben können. Okay, Hanna, Lena, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier wart. War sehr angenehm, mit euch zu reden. Und ich wünsche euch, dass die Schülerinnen und Schüler in eurer Region ganz, ganz fleißig zur Schule gehen und dass, wenn da mal was verrutscht, ihr so erfolgreich seid wie in der Vergangenheit.
Vielen Dank.
Danke.
Alles Gute euch. Tschüss.
Tschüss.
In der nächsten Episode widmen wir uns dem Thema positive Psychologie. Mit unserem Gast werfen wir einen Blick darauf, wie positive Psychologie in der Schule gelebt wird und welche Effekte Positive Leadership auf die Potenzialentwicklung im System haben kann.
Sie hörten eine Produktion des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz.